Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Ein Engelskuss hat den Schweizer Autor Lukas Bärfuss heute ereilt. Als Engelskuss bezeichnete er die Auszeichnung, die ihm heute zuerkannt wurde, den Georg-Büchner-Preis.
Also Büchner ist für mich einer der Autoren, die nicht nur mein Schreiben verändert haben, sondern mein Leben und meine Sicht auf die Welt. Und ich erinnere mich noch genau, als ich zum ersten Mal Dantons Tod gelesen habe und wie mich das angesprungen hat und wie ich nicht glauben konnte, wie es möglich ist, dass da ein Text vor mir ist, der sich so anhört, anfühlt, als würde er in diesem Augenblick gesprochen. Das ist eigentlich das wesentliche Leseerlebnis bei Büchner, dass das eine Literatur ist, die eine unglaubliche Präsenz hat in jedem Augenblick, wenn man sie liest.
Der Autor Lukas Bärfuss über Georg Büchner heute im Deutschlandfunk. Bärfuss selbst ist heutzutage einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Theaterautoren. Er verhandelt Themen wie Sterbehilfe, Selbstmord und Genozid auf der Bühne und verwebt sie mit Einzelschicksalen, mit zarten Liebesgeschichten, auch in seinen Erzählungen, Essays und Romanen. Als einen Schriftsteller mit distinkter und rätselhafter Bildsprache, der die Welt mit furchtlos prüfendem, verwundertem und anerkennendem Blick begleitet, ehrt ihn die Jury. Und in der Begründung heißt es weiter, Bärfuss betreibe Gesellschaftsanalyse am Einzelfall. Und ich habe unseren Literaturkritiker Hubert Winkels gefragt, wen oder was genau analysiert er da? Was interessiert ihn?
Ja, das ist sozusagen der falsche Weg in sein Werk oder zu ihm. Tatsächlich hält er sich sowohl im Theaterstück wie auch im Roman an einzelne Szenen, einzelne Personen und die werden dann in einen Kontext gestellt oder es entwickelt sich langsam, der eine politische Dimension offenbart. Also das Politische ist nie das Vordringliche. Er hat mal schön geschrieben, es gibt in der deutschsprachigen Literatur eine Angst vor dem Heinrich-Böll-Syndrom, dass man als politischer Gutmensch, ich glaube, er hat sogar den Ausdruck benutzt, identifiziert wird und ab da als Schriftsteller nur noch sekundär wahrgenommen wird. Und dann, sagt er, sagen viele, dann lieber ein schlechter Mensch sein als das.
Er möchte also kein Aktivist sein, kein literarischer Aktivist. Was für eine Sprache findet er denn für seine Werke?
Ja, das Schwierige beim Beurteilen von Lukas Bärfuss ist eigentlich die Vielfalt seiner Stile. Also er schreibt ja in verschiedenen Genres erstmal, was ja auch besonders ist, dass jemand als Theaterautor so bekannt ist wie als Romanautor und als Essayist. Wenn ich das einfügen darf, glaube ich auch, dass die Wahl auf ihn gefallen ist, weil wieder einmal ein Theaterautor ausgezeichnet werden musste. Wir hatten jetzt Lyriker gelegentlich in den letzten Jahren, aber ich glaube, die letzte Theaterautorin war Elfriede Jelinek vor 20 Jahren und davor lange nichts. Ich glaube, das war schon sehr wichtig. Und er hat also verschiedene Ausdrucksformen zur Verfügung, aber selbst innerhalb auch seiner Prosa oder seiner Theaterstücke sucht er schon immer nach anderen und unterschiedlichen Wegen. Oftmals hat er so eine mittelkomplizierte Erzählkonstruktion, also der Ich-Erzähler kennt meistens einen, der dann auch erzählt als Ich-Figur und das dann weitergibt. So eine kleine Fluchtbewegung in der Erzählkonstruktion. Was mir von seiner gesamten dramaturgischen Anlage der Texte oder der großen Romane in Anführungsstrichen, so umfangreich sind sie ja nicht, eigentlich am besten gefällt, ist, dass er anfängt mit einem bestimmten Thema, das kann auch politisch sein, ein Industrieller, der sich zu Tode schuftet und selbstoptimierend tätig ist und der eine Frau sieht, vor allen Dingen die Schuhe dieser Frau, vor allen Dingen die Farbe der Schuhe dieser Frau, dieser Ballerinas, die sind taubenblau. Und dann kippt der Roman vollkommen von der psychosozialen Charakterisierung dieses Typus in eine Begehrensschleife, die quasi ins Nichts führt oder in den Tod, wenn man so will. Er kommt nie mehr ab von den Schuhen, von diesen taubenblauen Schuhen. Und es ist natürlich hinreißend, wenn wir diesen Weg verfolgen, den Weg des Begehrens. Und auch darüber hat er dann in Essays wieder irgendwie auch relativ steile Thesen verbreitet über Krieg und Liebe, dass er sagt, jetzt sehr zugespitzt, wenn man die patriarchalen Formen des Begehrens auflöst, ist der Preis dafür das Begehren selber. Das ist natürlich ein ungeheurer Satz, wenn man ihn wirklich ganz, ganz ernst nimmt, was man aber bei ihm auch nicht immer kann, weil er einer der wenigen ironischen Autoren ist, der ganze Seiten, auch essayistische, schreiben kann, die in uneigentlicher Rede sind, aber man es eigentlich nicht merkt. Also man muss bei ihm sehr vorsichtig sein. Die Sache kann komplett kippen. Er hat auch schon mal alle Leser beschimpft, dass sie, während sie das tun, irgendwo anders schwerste Verbrechen passieren, sich nicht um Krankheiten auf diesem Planeten kümmern, ja, also verdruckste Flüchtlinge vor den Wirklichkeiten des Lebens sind. Also alle Leser schön geistiger Literatur.
Also er hält den Leuten auch einen Spiegel vor.
Ja, zieht ihn dann aber auch wieder weg. Also er ist einer der wenigen Autoren, die durchgehend bei aller Ernsthaftigkeit der Themen, und er kann auch und soll ernst genommen werden, doch immer zeigt, dass es eine andere Perspektive gibt, und das ergibt oft einen gewissen Humor seiner Texte oder auch manchmal eine totale Irritation. Also er arbeitet mit Ambivalenzen, und das ist schon mal ganz wichtig und groß und beantwortet ein bisschen die erste Frage, warum er kein politischer Autor im eigentlichen Sinne sein will.
Und ist er ein würdiger Büchner-Preisträger?
Ja, erstens aus den genannten Gründen, weil er Theaterstücke schreibt und in verschiedenen Genres tätig ist und weil er eben als Typus sozusagen quasi politisch-literarisch unterwegs ist, aber in keiner Weise mehr dem Bild eines klassischen politisch engagierten Autors entspricht, sondern es ist wirklich was anderes daraus geworden, eine andere Verbindung dieser beiden Formen, die Welt zu sehen. Und die ist schwer als barfußig auszumachen, aber sie ist auf keinen Fall einfach einzunorden. Und das ist schon viel wert.
Besser barfußig als bärbeißig. Hubert Winkels über den neuen Büchner-Preisträger, den Schweizer Lukas Barfuß. War es Tyrannenmord oder ein Attentat? Handelte Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, aus Gesinnung oder Verantwortung? Dass er statt der nationalsozialistischen Diktatur keine liberale Republik anstrebte, das weiß man. Aber was trieb ihn dennoch an und aus welchen Gründen? Wie viel Familie, wie viel Militär und wie viel vom Dichter Stefan George steckte in dem katholischen Offizier Stauffenberg? Diese Fragen stellen sich derzeit wieder, 75 Jahre nach dem Anschlag auf Hitler am 20. Juli 1944 und auch gestern bei einer Diskussion in Berlin. Mit Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, und Thomas Karlauf, der mit einer neuen Biografie für viel Aufsehen gesorgt hat.
Die Diskussion findet am wiedererrichteten historischen Ort statt, in der ehemaligen Berliner Kommandantur unter den Linden Nummer 1. Das Gebäude war der Sitz des Stadtkommandanten Paul von Haase. Er gehörte zum Kreis des Widerstands gegen Hitler. Aus der Distanz, 75 Jahre später, streiten hier die Deuter der Geschichte über die Figur Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Der Schriftsteller Thomas Karlauf kratzt mit seiner Biografie nicht nur am Mythos des Helden Stauffenberg, er stellt diesen für die Bundesrepublik identitätsstiftenden Mythos fundamental in Frage. Karlauf porträtiert den Attentäter des 20. Juli als Einzelwesen und Soldaten.
Ich glaube nicht, dass er ein politischer Kopf war. Ich glaube, da ist ein großer Dissens, und das, was Sie hervorheben an Planungen für den Umsturz, also alles, was zwischen September, Oktober 43 und Juni 44 läuft, sind ja militärische Überlegungen. Welcher Divisionskommandeur wird wo eingesetzt? Wer ist wo ansprechbar, um seine Truppen am Tag X von A nach B zu bewegen? Das ist ja wie ein, sozusagen, wie, was er an der Kriegsakademie gelernt hat.
Gegen Karlauf spielt Johannes Tuchel den staatstragenden Part in dieser Diskussion. Der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin verteidigt den Generalstabsoffizier und Hitler-Attentäter.
Ich würde ihn nicht nur auf das Militärische reduzieren wollen. Ich denke, er wollte hier politisch auch gestalten. Und ich denke, einer seiner Stärken wäre gewesen, nach dem Tag X auf den erfolgreichen Staatsstreich zu reagieren. Nicht nur als Soldat zu reagieren. Wenn Sie sich anschauen, dass er eben schon, glaube ich, im Mai 43 gegenüber Kuhn sagt, wir brauchen eine Militärdiktatur, aber sie ist nur ein Übergang.
Anders als Tuchel legt Thomas Karlauf den Akzent auf den Menschen Stauffenberg. Er stellt ihn als charismatisch, dominant und eitel dar, als Cellisten und frommen Verantwortungsethiker, als Anhänger von Stefan George, der Deutschland in seiner Lyrik romantisch verklärte. Aus Karlaufs Perspektive harmonierte Stauffenbergs Gesinnung mindestens bis 1942 mit der NS-Ideologie. Weder die Massenerschießungen von Juden noch der menschenverachtende Umgang der Wehrmacht mit Kriegsgefangenen forderten ihn heraus.
Er hat in dieser Phase, in der er von diesen Verbrechen Kenntnis erhält, in dieser Phase sozusagen keinerlei Impetus, dass daraus etwas zu folgen ist. Das muss man betonen.
Genau das Gegenteil hebt Johannes Tuchel hervor, wenn er über Stauffenberg spricht. Er sieht ein Bündel von Motiven, die den Stabschef im Heeresamt zum Handeln brachten. Dazu gehört für Tuchel auch der Mord an den Juden Europas.
Wir sind jetzt im Jahre 42 angekommen. Wir wissen, dass er den Krieg für einen Angriffskrieg hält, dass er den Sinn dieses Angriffskrieges nicht sieht, dass er diesen Krieg für verbrecherisch hält, dass er die Kriegführung für dilettantisch hält, dass er die Verbrechen an den Juden sieht. Das ist ein Motivbündel. Menschen ändern sich doch und Menschen erlernen ja auch.
Dagegen sieht Thomas Karlauf den späteren Attentäter noch im Jahr 1942 als glühenden Nationalisten.
Wenn Sie die Originaldokumente von ihm sehen, sozusagen dieses Europa unter deutscher Vorherrschaft, der Glaube an den Endsieg noch 42, diese Dinge können Sie nicht wegleugnen.
Erst mit dem Scheitern des Feldzugs gegen die Sowjetunion wird Stauffenberg zum entschiedenen Kritiker Hitlers. Darauf legt Thomas Karlauf in seiner Biografie Wert. Der Berliner Schriftsteller will Stauffenbergs Leistung nicht schmälern. Er will sich nur nicht an dessen Stilisierung und Heroisierung beteiligen. Die eigentliche Leistung des Attentäters beschreibt er so.
Diese Konsequenz, diese Entschlossenheit, das finde ich das, was so ihn heraushebt aus der Gemeinschaft der Widerstandskämpfer der Opposition. Das ist einzigartig an ihm.
Bei allem Ernst und aller Bedeutung der Debatte um den 20. Juli, das Duo der Diskutierenden scheint noch immer gefangen in der Männerwelt, die Gegenstand ihres Gesprächs ist. Immer wieder wischen die Herren in den 60ern die Fragen der Moderatorin Vivian Perkovic zur Seite, korrigieren sie und erklären, worüber nun eigentlich zu reden sei. Wer Herrschaftsgeschichte studiert, übernimmt unbewusst manchen Habitus aus der Historie.
Meint Sebastian Engelbrecht über eine Diskussion zum 75. Jahrestag des 20. Juli. Aquarelle, so heißt dieses Werk des ungarischen Komponisten Márton Illés. Illés, ein Schüler von Wolfgang Riem, ist in dieser Saison Composer in Focus an der Staatsoper Stuttgart. Farbe, Gesten und wie sich beide im Raum verhalten, das wollte er in seinen Aquarellen für Orchester untersuchen. Gerade wurden sie in Stuttgart uraufgeführt. Und dabei war Jörn Florian Fuchs. An ihn jetzt die Frage, wie verhalten sich denn die Farben hier im Raum? Was für Bilder sind da entstanden?
Ja, da muss man vielleicht zunächst mal sagen, dass wenn man in die Partitur schaut, dann sieht man schon, dass es etwas wirklich Farbiges ist, dass es da um verschiedene Farbfelder gibt, um Dinge, die sich ständig verwandeln, manchmal organisch, manchmal sehr abrupt. Also oft ist es ja so, man schaut in die Noten und wird nicht so ganz schlau aus dem, was dann zu hören sein wird. Hier ist das anders, hier zeigt schon die Partitur, worum es geht und das haben wir ein bisschen gehört. Also eigentlich sind es so Klangfelder, sind es einzelne Klangmomente, die auftauchen und dann wieder ganz schnell verschwinden. Das Ganze überwiegend doch in einem sehr atmenden, fast muss man sagen, harmonischen Klangraum insgesamt. Man kann diese Entwicklung zwar nicht vorhersehen, aber wenn man sie hört, dann werden sie völlig plausibel. Und man merkt auch, wie skrupulös Illés da arbeitet, dass da kein Ton zu viel ist und dass es immer auch um so eine organische Klangbewegung gibt, wie das bei den Spektralisten, das ist so vielleicht eine Richtung, die da eine Rolle spielt, als Vorbild war.
Also es war schon so eine Art Augenmusik, kann man sagen.
Ja, Augenmusik, das ist ein interessanter Untertitel wäre das vielleicht. Tatsächlich kann man mit den Ohren dort auch das ein oder andere tatsächlich sehen und erkennen. Wie gesagt, keine Easy-Listening-Wohlfühlmusik, aber eine Musik, die trotz der durchaus komplizierten Konstruktion, was man hört und auch in den Noten lesen kann, durchaus ein breiteres Publikum sehr angesprochen hat. Das war doch deutlich zu spüren.
Gibt es jemanden, an den sich Illés anlehnt, an den seine Musik erinnert?
Naja, Wolfgang Riem ist ja nicht ein Vorbild, aber ein Lehrer. Und bei Riem ist ja das Besondere, dass auch er durchaus für Überraschung gut ist, immer wieder und sehr stilistisch vielfältig arbeitet. Das ist bei Illesch, denke ich, auch der Fall. Aber Riem sagt ja auch seinen Studentinnen und Studenten immer, macht nicht, was ihr wollt, sondern das, ja, was ihr könnt, und geht euren eigenen Weg. Und dieser Personalstil ist über die Jahre bei jemand wie Illesch auch sehr deutlich erkennbar. Es gibt auch Einflüsse, er ist ja Ungar, aus der Volksmusik, ohne dass das zitiert wird jetzt wirklich. Aber was die Rhythmik betrifft und auch zum Teil die Orchesterbehandlung, das kommt immer wieder auf eine sehr eigenständige und eigenwillige Weise mit hindurch.
Illesch war Composer in Fokus bei der Staatsoper Stuttgart. Wie wichtig sind denn solche Programme für Komponisten oder auch für die Orchester?
Ich finde es ganz zentral, und wenn man so in die Orchesterlandschaft in unseren Breiten schaut, finde ich, gibt es da doch über die Jahre hinweg einen Mangel. Ich wohne nun in München, und da sind die Münchner Philharmoniker ja nun ein zentrales Orchester, das Orchester der Stadt. Chefdirigent Valery Gergiev, da ist die neue Musik nicht nur stiefmütterlich, sie ist praktisch nicht mehr vorhanden. Das ist schon recht skandalös, dass man also keine Aufträge mehr vergibt und dass man auch sowas wie Composer in Residence, Composer in Fokus einfach überhaupt nicht mehr ein Publikum anbietet. Das gehört, finde ich, schon dazu. Da ist Nachholbedarf. Und in Stuttgart finde ich es insofern interessant, weil Composer in Residence, naja, das ist so etwas hochgegriffen. Illesch war jetzt in dieser Saison nicht so zentral vertreten. Es gab Kammermusik, es gab ein Begegnungskonzert. Deswegen heißt der In Fokus, weil man eben mit begrenzten Mitteln das macht, was möglich ist, und dem Publikum diesen Austausch mit einem Künstler, einem lebenden Komponisten eben auch ermöglicht. Ich denke, so etwas ist das. Das müsste eigentlich jedes mittlere und größere Orchester in Deutschland haben. Da, wie gesagt, denke ich, ist Nachholbedarf. In Stuttgart, soweit ich das auch mitbekommen habe vom Publikum her, kam dieser Komponist sehr, sehr gut an, und die Vielfältigkeit eben in einigen Konzerten ihn dann ganz unterschiedlichen Besetzungen auch zu erleben, das hat dort eben großen Anklang gefunden.
Ganz kurz zum Schluss, was meinen Sie, warum wird das noch so wenig gemacht?
Schwer zu sagen. Auf der einen Seite gibt es doch einen konservativen Rollback, glaube ich, bei manchen, die dann sagen, wir wollen unser Publikum nicht verstören. Und auf der anderen Seite ist vielleicht auch die Neugier bei manchen Intendanten, also Konzert- und Orchesterintendanten, nicht so, dass sie sich vielleicht auch trauen, einfach so einen Namen dann auch mal eine Saison lang hier immer wieder einzuladen.
Jörn Florian Fuchs, vielen Dank für diese Einschätzung. Neue Musik ist eine Sache der Metropolen eigentlich, dass das nicht immer so ist, haben wir gerade gehört. Aber auch in Dessau oder in Halberstadt sollte man sich mit neuer Musik auseinandersetzen können. Dieser Meinung ist jedenfalls das Impuls-Musikfestival in Sachsen-Anhalt. Und das mit zunehmendem Erfolg, denn die Zuschauerzahlen haben sich nach Angaben der Festivalmacher seit 2008 vervierfacht. Jetzt kommen noch ein paar Zahlen. 500 Werke von 200 zeitgenössischen Komponisten wurden aufgeführt und es gab 95 Auftragskompositionen. Die Magdeburger Staatskanzlei aber ist unzufrieden mit dem Festival. Es habe eine zu geringe nationale bzw. internationale Ausstrahlung. Und es kämen zu wenige Auftragswerke von Komponisten aus Sachsen-Anhalt. Und deshalb plant man, die Förderung für nächstes Jahr auf null zu fahren. Man möchte dem Festival eine Art Auszeit verordnen. Christoph Richter hat Stimmen dazu eingefangen.
Sozialdemokrat Gerhard Misterfeld, der Präsident des Landesmusikrates Sachsen-Anhalt, nennt die Pläne der Staatskanzlei ein Armutszeugnis. Man würde ohne Not einem bundesweit anerkannten und erfolgreichen Orchesterfestival den Stecker ziehen.
Ja, und wenn man dann die Rechnung aufmacht, Musikland Sachsen-Anhalt ist gleich Einschläfern des Impulsfestivals, das ist ein Zeichen, was die Leute draußen noch viel weniger verstehen als drin.
Gerne hätten wir mit der Magdeburger Staatskanzlei zu den Vorwürfen gesprochen. Ebenso gerne hätten wir erfahren, welche Pläne man mit dem Impulsfestival hat. Doch dazu ist man derzeit nicht bereit. In einer knappen E-Mail heißt es nur, sobald sich eine Entscheidung abzeichnet, wird es einen Pressetermin dazu geben. Der Kulturetat des Landes Sachsen-Anhalt liegt bei 120 Millionen Euro. Aus diesem Topf bekomme das Impulsfestival 150.000 Euro. Aber nur unter Vorbehalt, erzählt Intendant Hans Rothmann.
haben wir noch eine Hürde aufgebrummt bekommen, dass man fast 50% Eigenmittel einspielen muss. Das ist, glaube ich, weltweit die höchste Eigenspielquote für neue Musik. Aber wir werden es schaffen.
Auch mit Hilfe der international agierenden Zürcher Ernst von Siemens Musikstiftung. Sie schießt dem Impulsfestival 34.000 Euro zu. Um das Impulsfestival künftig noch mehr in den europäischen Kontext zu rücken, wolle man 2020 in Magdeburg eine internationale Konferenz veranstalten, mit Gastspielen renommierter Ensembles zeitgenössischer Musik. Hans Rothmann ist unermüdlich dabei, an der Fortentwicklung des Festivals zu basteln. Die Gerüchte, die währenddessen im Hintergrund schwirren, lassen ihn kalt. Es ist die Rede von einer Fusion der Magdeburger Telemann-Festtage mit dem Impulsfestival, um ein super Musikevent draus zu machen, so heißt es zumindest hinter vorgehaltener Hand. Allerdings ohne Hans Rothmann, denn sein Programm sei insbesondere dem CDU-Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger zu weltoffen, zu politisch, sagen Insider. Als neuer Intendant eines rund erneuerten Impulsfestivals ist der Kulturmanager Michael Kaufmann im Gespräch. 2017 hat er als Intendant des Dessauer Kurt-Weill-Festivals vorzeitig das Handtuch geworfen. Nicht viel anders lief es 2018 mit der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen. Der Präsident des Sachsen-Anhaltischen Landesmusikrates, Gerhard Miesterfeld, kenne die Gerüchte, sagt er, als das Mikrofon aus ist. Er habe das Gefühl, dass das Festival zum Spielball politischer Interessen gemacht werde.
Also ich kann jedem nur raten, aus so einer Diskussion Parteipolitik rauszulassen. Dazu ist Kultur im Allgemeinen, Musik im Speziellen zu wesentlich, als dass sie unter parteilichen Interessen zerredet werden darf.
Umstritten ist es das Impulsfestival in Sachsen-Anhalt. Nächstes Jahr sollen ihm die Mittel gestrichen werden. Seit Jahren schon wird in Amsterdam über ein geplantes Monument für Holocaust-Opfer debattiert. Jetzt darf es gebaut werden. Das weiß Niklas Potthoff. Er hat die Kulturmeldungen des Tages.
Ein Gericht in Amsterdam hat heute eine Klage von Anwohnern abgelehnt und damit den Weg für den Bau freigemacht. Die Anwohner kritisieren, dass das Denkmal zu groß sei. Zudem protestierten sie gegen die Rodung von 24 Bäumen. Das Gericht begründet jetzt aber seine Entscheidung damit, dass das Interesse des nationalen Mahnmals schwerer wiege als das Interesse der Anwohner. Die Gegner des Projektes hatten bereits betont, nicht gegen das Denkmal an sich zu sein, sondern gegen den Standort und die Art und Weise, wie das Projekt zustande gekommen sei. So kritisieren die Anwohner auch, nicht am Entscheidungsverfahren beteiligt worden zu sein. Das Denkmal soll fast 400 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch werden und aus 102.000 Backsteinen errichtet werden. Ein Backstein steht dabei symbolisch für jedes niederländische Holocaust-Opfer. Die Namen der Opfer sollen in den Stein eingraviert werden. Entworfen wurde das Mahnmal vom polnisch-amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind. Giuseppe Verdi und William Shakespeare dominieren auf den deutschen Opern- und Theaterbühnen. So das Ergebnis der neuen Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins. In der Spielzeit 2017-18 wurden die Musiktheaterwerke von Verdi in 98 Inszenierungen aufgeführt. Dahinter folgen Wolfgang Amadeus Mozart mit knappem und Richard Wagner mit etwas größerem Abstand. Beim Sprechtheater war Platz 1 vollkommen unbestritten. Die Dramen von William Shakespeare wurden auf deutschen Bühnen 100 Mal inszeniert. Dahinter folgt Bertolt Brecht mit 47 Aufführungen. Friedrich Schillers Werke liegen auf Rang 3. Der Chef des Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, sagte außerdem, es sei noch ein weiter Weg, bis gesellschaftliche Veränderungen in den Spielplänen auftauchten. Das gelte zum Beispiel für Geschlechtergerechtigkeit oder der Erschließung neuer Publikumsschichten. Auch die Museen nutzten die Sommerwochen, um sich mit Zahlen zu beschäftigen, den Besucherzahlen. Ist der Eintritt ins Museum kostenlos, kommen nur vorübergehend mehr Besucher. Das zeigt eine neue Studie des Berliner Instituts für Museumsforschung. Der gewünschte Effekt hält also nicht lange an. Zudem brauchen viele Museen die Eintrittsgelder dringend. Laut der Studie finanzieren sie nämlich damit beispielsweise Sonderausstellungen. Und solche Sonderausstellungen sorgen dann wiederum dafür, dass mehr Besucher ins Museum kommen. Sie galt als große Stilikone und Ästhetin und eine der vielen Königinnen von Manhattan, die amerikanische Innenarchitektin Lee Radziwill. Sie war mit Künstlerinnen und Künstlern wie Andy Warhol, Sofia Coppola oder Truman Capote befreundet und wirkte für viele von ihnen als Muse. Schon in ihrer Jugend begann die Schwester der ehemaligen amerikanischen First Lady Jacqueline Kennedy Onassis einen Schriftverkehr mit dem Kunsthistoriker Bernard Berenson. Im Februar starb Radziwill im Alter von 85 Jahren. Nun hat das Auktionshaus Christie's bekannt gegeben, dass ihr Nachlass im Herbst unter den Hammer kommt. Die Sammlung umfasst unter anderem Modeschmuck sowie bildende und dekorative Kunst aus ihren Häusern in Paris und New York. Zudem gibt es auch Erinnerungsstücke aus ihrem Leben.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Mascha Drost. Ich wünsche noch einen schönen Abend.